Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge, möchte ich dich einmal nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich sehr wichtig für diesen Podcast ist und ich mich immer sehr freue, wenn ich eine neue Rezension lese. Wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst, dann kannst du da nicht auf die Folge, sondern auf den Podcast gehen, etwas runterscrollen, 5 Sterne vergeben und eben eine kurze Rezension schreiben. Wenn du den Podcast bei iTunes hörst, dann kannst du auch Sterne vergeben und zusätzlich jede einzelne Folge kommentieren. Das musst du natürlich nicht für jede einzelne tun, aber du kannst zum Beispiel bei dieser Folge was über den Podcast schreiben oder eben Gedanken zu dieser Folge teilen und warum sie vielleicht wertvoll für dich war. Und ich danke dir sehr, wenn du den Podcast auf diese Weise unterstützt. So, jetzt aber zum Thema bzw. Interview der heutigen Podcast-Folge, das ich mit der Autorin Kelsey Dehnert geführt habe. Die hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das heißt Das Gefühl von Armut. Darin geht es um Armutsbetroffenheit und was das mit Menschen macht. Es geht um Klassismus und Fragen sozialer Gerechtigkeit, die wir uns als Eltern insbesondere mit feministischer Haltung unbedingt stellen sollten, wofür wir sensibel sein oder werden sollten. Zumal wir, wenn wir eben nicht selbst armutsgefährdet sind oder waren, oft blind sind für die Lebensrealität, die das bedeutet. 2023 war jede 6. Person in Deutschland armutsgefährdet und Kelsey setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit und gegen Armut. Sie sensibilisiert auch bei Instagram, woher ich sie kenne, für Klassismus, zum Beispiel in der Familienpolitik und in der Vereinbarkeitsdebatte. Und da habe ich viel von ihr gelernt. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass sie zu Gast in meinem Podcast war und ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Mir ist nochmal sehr bewusst geworden, was mir auch in der Equal Care Debatte manchmal auffällt oder mich stört, dass wir, glaube ich, viel zu oft Prioritäten mit Verzicht verwechseln und nicht erkennen, dass es eben ein Privileg ist, überhaupt Prioritäten setzen zu können oder zu dürfen. So, aber jetzt endlich zu unserem Gespräch. Viel Freude mit dieser Folge. So, willkommen in meinem Podcast, liebe Kelsey. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sprechen und dass du da bist, anlässlich deines Buches, Das Gefühl von Armut. Willkommen.
Ja, hallo, liebe Hannah. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen über vieles heute sprechen, über dieses Gefühl von Armut und Armutssensibilisierung, kann man das so sagen, armutsbetroffene Menschen auch im Kontext von Elternschaft, glaube ich, ist das was, wo wir ja vielleicht auch viel mehr damit in Kontakt kommen, als uns oft bewusst ist oder wir merken das dann erst. Du hast selber eine ja bewegte persönliche Geschichte, eine Kindheit, in der du von Armut betroffen warst oder deine Familie, deine Eltern, aber du natürlich damit mit. Und du hast diese Familie auch verlassen, als du Jugendliche warst, weil es eben noch mehr Schicksalsschläge letztendlich gab oder ne, Gewalt in der Familie. Magst du ein bisschen was von deinem persönlichen Weg erzählen? Weil das ist natürlich einfach total interessant und gleichzeitig schreibst du auch in deinem Buch, dass es dein Weg ja auch nicht nur dein Weg ist, sondern im Grunde exemplarisch auch steht für von Armut betroffene Menschen oder Kinder und Jugendliche. Genau, magst du ein bisschen erzählen?
Ja, ich bin aufgewachsen als das älteste von 4 Kindern in einem armutsbetroffenen Haushalt. Wir sind im Laufe meiner Kindheit relativ viel umgezogen. Also ich glaube, ich habe jede Ecke des Landkreises, in dem ich heute wieder lebe, gesehen, glaube ich. Tatsächlich war ich so das klassische armutsbetroffene Kind, das nicht mit auf Klassenfahrt gefahren ist, das nie die angesagten Klamotten hatte, sondern immer irgendwie abgetragene Sachen tragen musste, deren Frühstücksdose im Zweifelsfall gefehlt hat. Also so, wie man sich das halt auch ganz klassisch aus den Medienberichten halt so vorstellt. Gleichzeitig bin ich die Ausnahme an der Stelle, dass ich sah, also dass wir festhalten müssen, dass so wie meine Eltern mit der Situation umgegangen sind, das nicht typisch ist für armutsbetroffene Eltern, sondern dass armutsbetroffene Eltern sich in der Regel nämlich sehr, 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 sehr bemühen darum, dass es ihren Kindern gut geht. Also wir wissen das aus der Bertelsmann-Studie mit dem schönen Titel "Kommt das Geld bei den Kindern an?". Man muss die Sachen ja auch manchmal nicht be beschönigen, ne, sondern man kann der Studie ja auch einen Titel geben, der passt. Und die Studie sagt aber ganz klar, also mehr Geld in armutsbetroffenen Haushalten kommt in der Regel immer bei den Kindern an. Also armutsbetroffene Eltern investieren mehr Geld das in den Haushalt kommt eigentlich immer zuerst in die Lebensqualität der Kinder. Meine Eltern sind also an der Stelle die Ausnahme. Also wer das Buch liest, weiß, dass meine Eltern ja beispielsweise eben auch mich nicht mit haben auf die Klassenfahrt fahren lassen, das Geld vom Förderverein nicht annehmen wollten, beziehungsweise das Darlehen, was es damals gewesen wäre, nicht annehmen wollten. Und damit sind meine Eltern die Ausnahme. Damit bin ich eins der traurigen Schicksale, in denen halt am Ende des Tages tatsächlich auch der Rückhalt aus dem Elternhaus oder das Bemühen aus dem Elternhaus fehlte, die Situation in irgendeiner Form zu verbessern. Bei uns summierten sich halt am Ende des Tages auch viele andere Stressfaktoren. Ne? Du hattest es eben angesprochen, die Gewalt in der Familie, weshalb ich dann am Ende tatsächlich kurz vor meinem 15. Geburtstag mich habe in Obhut nehmen lassen durch das Jugendamt. Also mit Hilfe der Eltern von einer Freundin von mir bin ich damals dann in Obhut genommen worden, bin in eine Pflegefamilie gegangen, dann ja noch knapp 3 Jahre bis zu meinem 18. Geburtstag. Bin damit so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen, ehrlicherweise, weil auf der einen Seite war dann zwar genug Geld da, dass ich mich tatsächlich um meine reine Existenz nicht sorgen musste. Auf der anderen Seite waren meine Pflegeeltern leider nicht so wahnsinnig motiviert, das Beste aus meiner Situation zu machen. Also am Ende habe ich auch da wieder betteln müssen um Geld für Klamotten. Am Ende war ich auch da an einem Ort, an dem man mir Gewalt angetan hat. Zwar anderer Natur, zwar eher psychisch-emotionaler Natur, aber es war am Ende des Tages trotzdem Gewalt. Also einfach, weil man mir meine eigene Herkunft zum Vorwurf gemacht hat, auf der einen Seite, ne, dass ich eben, ich war für die halt das klassische Kind, das aus den sogenannten sozialen Schwachen, in Anführungszeichen, Haushalten kommt. Ich finde diesen Begriff sozial schwach ganz schwierig, aber da kommen wir vielleicht an anderer Stelle zu. Also, ne, man hat mir da am Ende des Tages diese ganzen klassistischen Vorurteile, die Menschen haben, um die Ohren gehauen und mir das zum Vorwurf gemacht, dass ich eben ja aus einem Schicksal kam, gegen das ich mich selber ja auch gar nicht hätte wehren können. Und gleichzeitig war ich aber für sie eben nicht das klassische Pflegekind, weil ich hatte gute Noten. Ich war bemüht um meinen schulischen Erfolg. Ich war immer schon relativ pfiffig unterwegs und auch relativ schlagfertig. Was halt dazu geführt hat, dass man mir am Ende des Tages tatsächlich beides irgendwie zum Vorwurf gemacht hat. Also die Aussage, die ich immer wieder um die Ohren gehauen gekriegt habe, ist: Du bist zu klug, du bist zu dumm fürs normale Leben. Es war schwierig, weshalb ich mich tatsächlich dann am Ende auch mit 18 dann selber aus dem Jugendhilfesystem habe quasi entfernen lassen. Also statt tatsächlich jetzt quasi so wie andere Pflegekinder das dann durchaus ja können, mich für die Zeit meiner beruflichen Ausbildung dann weiter irgendwie in einem betreuten Wohnen oder in der Pflegefamilie aufzuhalten, habe ich dem Jugendhilfesystem dann die Rücken gekehrt und habe gesagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, weil auch der Sachbearbeiter beim Jugendamt damals nicht so wahnsinnig hilfreich war. Und als ich dann bei dem zum Beispiel mich eben im Büro saß, um mit ihm abzuklären, wie geht denn das für mich weiter, weil mein 18. Geburtstag fiel halt in die Zeit zwischen der 11. und 12. Klasse, beziehungsweise Anfang der 12. Klasse, und ich versteckte halt mitten im Abitur, und dann wollte ich natürlich wissen, wie kann ich mich denn finanzieren, weil 450 Euro Schüler-BAföG waren halt damals auch 2008 schon nicht so wahnsinnig viel. Da sagte er zu mir, ja, also Frau Wolf, wenn Sie sich das Abitur nicht leisten können, dann können Sie es halt nicht machen. Also mein Mädchenname ist Wolf. Und das war halt dann damals quasi auch die Haltung, mit der man mich eben in diesem Jugendhilfesystem auch betreut hat. Also sowohl von Seiten der Pflegeeltern als auch von Seiten des Sachbearbeiters war das am Ende des Tages die Haltung, dass meine Herkunft am Ende des Tages meine eigene Schuld ist, und wenn ich mir deswegen bestimmte Dinge im Leben nicht ermöglichen kann, dann habe ich da halt einfach auch mit zu leben so. Und das steht halt sehr selbst stellvertretend für die Haltung unserer Gesellschaft, wie wir mit armutsbetroffenen Menschen einfach auch umgehen. Ich meine, wir müssen nur die Zeitung aufschlagen, um zu lesen, wie arbeitsscheu und faul und unanständig diese Menschen angeblich alle wären. Und das hat mich am Ende des Tages eben einfach auch dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben. Weil ich habe am Ende die Kurve gekriegt. Ich sage manchmal so ein bisschen im Spaß, ich habe recht geheiratet. Was nicht wahr ist. Mein Mann kommt auch aus so einer klassischen mittelständischen Familie, aber am Ende des Tages, also aus einer mittelständischen Arbeiterfamilie vor allem Dingen. Aber am Ende des Tages habe ich durch Heirat meine sozial-wirtschaftliche Position verbessert. Nein, es war am Ende genauso Glück wie vieles andere in meinem Leben danach, das danach folgte auch, dass ich meinen Mann halt in der 10. Klasse kennengelernt habe und es halt quasi Liebe auf den ersten Blick war und wir seitdem nicht voneinander lassen können. Weil mir das halt eben einfach auch ermöglicht hat, dann tatsächlich final in ein Umfeld zu kommen, das sich bemüht, das für mich da ist, das sich kümmert, das eben auch finanziell unter die Arme greift. Meine Schwiegermutter hat tatsächlich quasi mehr für mein soziales und wirtschaftliches Wohlergehen getan als alle anderen Bezugserwachsenen in meinem Leben vorher. Und dadurch bin ich halt heute da, wo ich bin. Und ich habe aber gesagt, ganz ehrlich, ist es halt gerade aufgrund dessen, dass ich das Glück hatte, dieses Schicksal zu verlassen, dass ich das Glück hatte, dass sich meine Armutskarriere nicht fortgesetzt hat, ist es einfach auch meine Verantwortung, dann Bewusstsein dafür zu schaffen, dass viele, 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 viele Armutsbetroffene am Ende des Tages nämlich eben nichts dafür können, dass sie von Armut betroffen sind. Sondern Armut ist ein strukturelles, systemgemachtes Problem, dem wir einfach auch etwas entgegensetzen könnten, wenn die Leute, die den meisten Einfluss in unserem System haben, denn dem auch etwas entgegensetzen wollten.
Ja, spannend, vielen Dank. Und da steckt so viele Anknüpfungspunkte stecken da drin. Lass uns doch als erstes nochmal klären, was Klassismus ist. Du hast es gerade erwähnt und ich bin aber nicht sicher, oder ich fände es wichtig, dass alle, die zuhören, ne, da eine Definition bekommen und nicht dann verunsichert sind, weil sie vielleicht gar nicht wissen, was es eigentlich ist. Magst du das erklären?
Klar. Also Klassismus ist eine Diskriminierungsform und zwar ist Klassismus die Diskriminierung aufgrund der eigenen wirtschaftlichen beziehungsweise wirtschaftlich-sozialen Herkunft. Klassismus ist die Diskriminierungsform, die armutsbetroffene Menschen diskriminiert aufgrund dessen, dass sie armutsbetroffen sind. Da gehört dann eben beispielsweise dazu, dass wir vor allen Dingen beispielsweise eben auch durch Privatsender-Nachmittagsprogramm dieses Bild vor Augen haben, dass armutsbetroffene Menschen ja alle in irgendeiner Form irgendwie so ein bisschen schmuddelig wären, dass armutsbetroffene alle arbeitsscheu wären, dass es bei armutsbetroffenen ständig nur irgendwie um Lug und Betrug ginge. Und es gehört halt eben auch dazu, dass wir davon ausgehen, dass armutsbetroffene Menschen sich beispielsweise nicht so um ihre Kinder kümmern würden. Also tatsächlich genau dieses Vorurteil, wenn wir Menschen, die armutsbetroffen sind, mehr Geld geben würden, dass sie das dann nur für Zigaretten und für Alkohol ausgeben würden. Genau das ist Klassismus. Also das ist zum einen nicht wahr, das habe ich eben eingangs schon mal gesagt. Und zum anderen ist das nämlich genau diese Diskriminierung. Wir unterstellen Menschen ein böswilliges Verhalten. Wir unterstellen Menschen, dass sie keine guten Eltern wären, nur aufgrund dessen, dass sie armutsbetroffen sind.
Ja, was ja wirklich auch so absurd ist, wenn wir es umdrehen würden. Und da, also könnte man davon ausgehen, dass Menschen mit Geld immer gute Eltern sind und sich immer um ihre Kinder kümmern und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich völlig, also ich finde, wenn man es umdreht, dann wird nochmal klar, wie absurd das ist.
Und wenn ich da einmal kurz
Ja.
einhaken darf, da ist ja auch der Witz. Wir haben ja, also es ist so absurd, dass wir sogar einen Begriff dafür haben, weil wir sprechen dann von Wohlstandsverwahrlosung. Also als ob
Stimmt.
Verwahrlosung diesen Präfix von Wohlstand bräuchte, weil wir davon ausgehen, dass dass Verwahrlosung vor allem Dingen in Haushalten vorkäme, in denen Menschen keinen höheren Bildungsabschluss oder kein Geld haben. Also als ob das der Default-Modus wäre, als ob das völlig normal wäre, dass Verwahrlosung in armutsbetroffenen und weniger gebildeten Haushalten vorkäme, haben wir diesen Wohlstandsverwahrlosungsbegriff geschaffen, um dann die vermeintlichen Ausnahmen unter gut situierten Eltern irgendwie beschreiben zu können. Also so absurd ist das Ganze.
Völlig. Und an der Stelle denke ich auch wieder, es ist so, es macht mich wirklich teilweise verzweifelt, wie wenig Wissen wir über patriarchale Strukturen haben, weil wenn die allen Menschen bewusst gemacht werden würde und allen klar wäre, dass das so funktioniert, dass, ne, das Patriarchat nur funktioniert durch sozusagen Gegenüberstellung, durch Gut und Böse, durch wir brauchen immer einen Sündenbock, wir müssen immer mit dem Schuldprinzip arbeiten an allen, das ist ja das Prinzip aller Diskriminierungsformen letztendlich, dann könnten wir viel schneller sehen, ah ja, da haben wir wieder ein Beispiel dafür, wie das System, also dass das System das sozusagen braucht, um zu funktionieren. Und der Kapitalismus ja sowieso sozusagen darauf beruht, auf Ausbeutung beruht und irgendwie muss man ja, auf irgendwelchen Schultern muss man das ja austragen. Ich atme einmal tief durch. Genau, als du eben gesprochen hast, ist auch nochmal, finde ich, so deutlich geworden, was du auch schreibst, dass Armut eben mehr ist als nur der Mangel an Geld. Wie ist das gemeint.
Armut ist in dem Sinne mehr als nur der Mangel an Geld, weil Armut am Ende des Tages auch Einsamkeit ist beispielsweise. Wenn alle anderen ins Freibad gehen und ich kann mir den Eintritt nicht leisten. Oder wenn sich alle FreundInnen im Restaurant treffen nach der Arbeit und ich kann nicht mitgehen, weil ich mir das nicht leisten kann. Weil viele Armutsbetroffene arbeiten. Viele Armutsbetroffene haben einen Lohnerwerb, haben ein Lohneinkommen und sind trotzdem armutsbetroffen. Armut ist mehr als der Mangel an Geld, weil Armut am Ende des Tages auch Stress ist. Weil ich, wenn ich ständig um meine Existenz kämpfen muss, wenn ich ständig mitrechnen muss bei jedem einzelnen Punkt, an dem ich irgendwie Geld ausgeben muss, und ich meine, unser Alltag ist einfach unfassbar konsumlastig, dann gerate ich unter dauerhaften Stress. Und dieser Stress macht krank. Armut macht krank. Armut macht, dass ich nicht vernünftig schlafen kann. Armut macht, dass ich in Depressionen rutsche. Armut macht, dass ich im Zweifelsfall ja eben einfach auch ständig krank werde, weil ich mir beispielsweise gar nicht das Maß an Obst und Gemüse leisten kann, das ich bräuchte, um gut durch die Herbst- und Wintersaison zu kommen, wenn die ganzen Infekte kursieren und meine Kinder alle 5 Minuten irgendwas aus der Kita oder aus der Schule mitbringen. So. Armut ist am Ende des Tages tatsächlich das ständige sich Sorgen darum, entweder verurteilt zu werden oder irgendwo nicht mithalten zu können. Und das Mithalten können fängt schon an bei Armut ist die ständige Sorge darum, ob ich mir überhaupt meinen nächsten Wocheneinkauf leisten kann.
Über 40% der Alleinerziehenden und über 20% der Kinder leben in Armut. Also Armut hat einfach ganz viel mit Elternsein zu tun, ne? Oder vor allem mit Mutterschaft zu tun. Da, also es gibt ja so Zahlenregister, ne? Ab wann man eigentlich arm gilt oder arm ist. Also sozusagen, es gibt irgendwelche Kategorien dafür, ab wann man irgendwelche Gelder beantragen kann. Aber du sprichst ja diese Gefühlsebene an. Ich finde das spannend. Ist es eigentlich was man im Gefühl, also wie hast du es erlebt, auch im Grunde wie verlernen muss? Weißt du, dass wenn sozusagen die Zahlen vielleicht sich auch verändern, aber das Gefühl ist noch, ich bin arm, weißt du, was ich meine? Also, wie hast du das erlebt, dieses Verlernen des Gefühls?
Also am Ende des Tages ist Armut tatsächlich eine Prägung, weil Armut dich darin prägt, ständig auf der Hut zu sein. Und Armut ist vor allen Dingen dann auch einfach das ständige Gefühl des, ist das denn jetzt wirklich nötig? Man verlernt oder nein, wenn man armutsbetroffen aufwächst, vor allen Dingen, lernt man ja niemals, sich selber tatsächlich einfach auch mal Dinge zuzugestehen, nur weil sie Freude machen. Sondern man lernt ja von klein auf quasi Geld nur für die Dinge auszugeben, die wirklich, wirklich nötig sind. Und das so, macht ja einfach auch ein Stück weit was mit unserer Fähigkeit, beispielsweise für uns selber zu sorgen. Und wir lernen das dann in der Form gar nicht, tatsächlich Dinge einfach nur dafür zu tun, dass sie uns gut tun, sondern ständig nur darauf zu gucken, okay, was brauche ich jetzt, damit ich bis Monatsende komme? Was ist jetzt nötig, damit ich irgendwie meine Existenz halt absichern kann. Und ich habe das im Buch das Katastrophengefühl getauft, weil was mit Armut einhergeht und was mit Armutssozialisierung einhergeht, ist dieses ständige Gefühl, dass jeden Moment die gesamte Existenz einfach implodieren kann. Das Katastrophengefühl ist ein Klassengefühl. Und das Katastrophengefühl ist das Gefühl der Klasse, die halt armutsbetroffen ist, beziehungsweise prekär beschäftigt ist und die ständig damit rechnen müssen, dass in dem Moment, in dem die Waschmaschine kaputt geht, die Winterschuhe nicht so lange halten, ganz spontan der Winter einbricht und ich ganz plötzlich eine neue Winterjacke fürs Kind brauche, dass in dem Moment dieses gesamte Kartenhaus an finanziellen Kalkulationen, die man macht, in sich zusammenfällt und ich im Zweifelsfall plötzlich am 15. vor einem leeren Konto stehe. Das macht was mit dem Urvertrauen. Das macht was mit der, mit, macht was damit, mit diesem ureigenen Sicherheitsgefühl, das wir ja im besten Fall eigentlich von zu Hause aus ja mitkriegen, was wir im besten Fall aus der guten Bindung zu unseren Eltern und aus der Verlässlichkeit unserer Eltern mitnehmen. Das gibt es, wenn du armutsbetroffen bist, in der Form einfach gar nicht. Das lernst du nicht. Weil wenn du dich um die Grundsätzlichkeiten des Lebens schon sorgen musst, wenn du um die Selbstverständlichkeit wie Wohnung und Nahrung und Wärme sorgen musst, dann lernst du gar nicht, so ein gewisses Urvertrauen ins Leben zu haben. Und das ist tatsächlich was, in dem Moment, in dem es dir dann wirtschaftlich besser geht, in dem Moment, in dem dann plötzlich genug Geld da ist, um nicht nur deine Existenz abzusichern, sondern dir tatsächlich auch Dinge zu gönnen und ein gutes Leben zu führen. Also bei mir ist das tatsächlich so, dass dann in dem Moment, in dem du dann tatsächlich auch nur drüber nachdenkst, eine Spaßausgabe in Anführungszeichen zu tätigen, da direkt erstmal wie so eine Wand, so eine Barriere runtergeht, die dann sagt so, muss das jetzt wirklich sein? Bist du dir sicher? Und was ist denn, wenn? Und darin ist mein Gehirn hervorragend. Und das ist etwas, das habe ich im Austausch mit anderen Armutsbetroffenen immer, immer und immer, immer, immer wieder gehört. Horrorszenarien ausmalen, Katastrophenszenarien ausmalen, können Gehirne von armutsbetroffenen Menschen am besten. Weil wir so sehr darauf konditioniert sind, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, um uns gegen genau diesen Fall abzusichern, dass wir selbst dann, wenn wir in absoluter Sicherheit leben, diesen Reflex nicht mehr loswerden. Und daran merkst du zum Beispiel den Unterschied zwischen Menschen, die tatsächlich armutsbetroffen sozialisiert sind, also die in Armut aufgewachsen sind, oder die als Erwachsene Armut tatsächlich über längere Strecken erlebt haben. Und den Menschen, die halt zum Beispiel einfach, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, nur während des Studiums zwischendurch mal ein bisschen auf ihr Geld gucken mussten. So, wo es aber ein Elternhaus gab, das im Zweifelsfall immer aushelfen konnte, wo es ein Elternhaus gab, das im Zweifelsfall die Miete bezahlen konnte, wo es ein Elternhaus gab, wo die Eltern dich dann in den Semesterferien dann trotzdem mit in den Urlaub genommen haben, solche Sachen. Na, also wo es quasi nur darum ging, dass du plötzlich als Studierende dann irgendwie nur minimal weniger Geld hattest, als du das halt sonst so gewohnt warst. Du merkst den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Formen von Armut. Daran, wie Menschen tatsächlich dann auch mit unvorhergesehenen Situationen umgehen und wie gut Menschen in der Lage sind, tatsächlich dieses Katastrophengefühl im Kopf im Zweifelsfall auch wieder auszuschalten. Weil ja, wer im Studium weniger Geld hatte und wer im Studium im Zweifelsfall dann die letzte Woche im Monat von Toast und Kiwi leben musste, weiß, wie das ist, kein Geld zu haben. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber diese Personen wissen halt eben auch, dass da, oder wussten in der Situation ja aber eben auch, dass da immer in irgendeiner Form ein Sicherheitsnetz war.
Ja.
So. Und das hast du als armutsbetroffene Person, die armutsbetroffen sozialisiert ist oder die als Erwachsene dann durch Krankheit, längere Arbeitslosigkeit etc. pp. Längerfristig in Armut gefallen ist, das hast du dann halt einfach nicht.
Was würdest du sagen, wie die Armutserfahrung, die du gemacht hast, dich, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie dich natürlich geprägt hat und als Mensch insgesamt geprägt hat, aber auch in deiner Rolle als Mutter oder als Elternteil prägt?
Wir haben da gerade so ein sehr klassisches Beispiel mit dem Taschengeld. Wir haben da gerade die Situation, dass es für meine Kinder so selbstverständlich ist, dass sie A, dieses Taschengeld jeden Monat kriegen, und dass sie B, mit diesem Taschengeld machen können, was sie wollen, und dass sie C, es einfach auch völlig gewohnt sind, dass es tatsächlich sehr, also dass sie sehr selten ein Nein hören, wenn es darum geht, dass sie irgendetwas brauchen. Oder dass sie sehr selten eben auf Dinge warten müssen, die sie brauchen, ne, neue Schuhe oder sowas, dass es für sie tatsächlich ein Stück weit Freizeitvertreib ist, mit dem Taschengeld, das sie haben, zum Spielzeughandel nebenan zu gehen. Also wir haben zusätzlich die Situation, dass hier zwei Häuser weiter halt ein Spielwarenladen ist oder so ein halt so eine Papeterie mit Spielwarenladen und so. Also für sie ist es so selbstverständlich, dass Geld da ist, dass Geld immer da ist und dass sie mit ihrem Geld machen können, was sie wollen. Dass es für sie tatsächlich mittlerweile eine Art Freizeitvertreib ist, tatsächlich mit dem Geld, das sie haben, rüberzugehen und zu gucken, was kann ich mir denn jetzt als nächstes kaufen. Oder ihr Taschengeld dann halt einfach auch direkt für das nächste Lego-Set auf den Kopf zu hauen. So. Und ich merke, dass meine Elternschaft so sehr von meiner eigenen Armutsbetroffenheit oder meiner Armutssozialisierung an der Stelle geprägt ist, dass ich damit ganz, ganz schlecht umgehen kann und für mich ganz, ganz hart reflektieren muss, wann sage ich Nein, weil es wichtig ist, jetzt Nein zu sagen, und wann sage ich einfach nur Nein, beziehungsweise werde dann zickig und mecker dann, weil ich merke, dass mein eigenes inneres Kind an der Stelle schreit und sich fragt, warum konnte ich das eigentlich nicht? Und das ist nämlich zum Beispiel was, wo man dann eben tatsächlich, wenn man armutsbetroffen war und es als Erwachsene, als Mutter dann nicht mehr ist, dann plötzlich ganz hart in diese Reflexionsprozesse geht. Zum einen die eigene Beziehung zu Geld zu hinterfragen und sich zu hinterfragen, okay, wo kriege ich Schnappatmung einfach nur, weil ich so groß geworden bin? Und wo ist es vielleicht einfach auch mal gut, den Kindern zu sagen, so, Moment mal, ne? So. Und das ist halt zum Beispiel was, wo ich dann aber eben gleichzeitig einfach jetzt dann auch sehr eng im Gespräch bin mit meinen Kindern. Ich meine, die sind noch nicht so wahnsinnig groß und die sind 6 und 8 jetzt. Da, ne, musst du natürlich auch immer schon ein bisschen, immer noch ein bisschen überlegen, wie verpackst du das, ohne dass du den Kindern jetzt Angst vor der Welt machst, so. Und dass sie das halt eben auch begreifen können, was du von ihnen willst. Aber wir sind da schon sehr eng im Austausch mittlerweile, dass ich halt eben sage, ja, ihr seid in einer Situation, in der fehlt es euch wirtschaftlich an nichts. Ihr seid in einer Situation, in der ihr euer Taschengeld ausgeben könnt, wofür ihr wollt, weil es eben nicht so ist, dass dieses Geld zusätzlich gebraucht wird, um beispielsweise Buntstifte oder so für die Schule zu kaufen. Gleichzeitig ist es aber eben einfach auch nicht selbstverständlich, dass man ein Kinderzimmer voller Spielzeug hat. Und ich finde das nicht gut, dass ihr mit dieser Selbstverständlichkeit durch die Welt lauft. So, ne, und ihnen dann eben einfach zu erklären, dass es da Kinder gibt, bei denen ist das nicht so. Und dass die Schwierigkeit dann entsteht, dass wenn sie davon ausgehen, dass das völlig selbstverständlich ist, dass man das hat als Kind, dass sie diese Haltung ja auch mit in die Schule nehmen beispielsweise, dass sie die Haltung mit zu Kindergeburtstagen nehmen, dass sie diese Haltung mit zu Spielverabredungen nehmen und das dann schnell zu unangenehmen Situationen für andere Kinder führen kann, wenn sie ja gar nichts Böses wollen, aber mit dieser Selbstverständlichkeit kommen und sich dann wundern, wenn das dann bei einem Kind, mit dem sie zum Spielen verabredet sind, plötzlich nicht so ist. Weil Kinder sind da ja dann auch mal sehr ehrlich, ne? Also wir alle wissen, Kindermund tut Wahrheit kund an der Stelle. Und Kinder sagen dann sehr ungefiltert, was ihnen durch den Kopf geht. Und ich möchte halt aber nicht, dass meine Kinder die Kinder sind, die anderen Kindern das ein schlechtes Gefühl geben, weil andere Familien sich halt eben nicht so viel Lego im Kinderzimmer leisten können. Na, und dann zum Beispiel, also das hat für mich auch dafür gesorgt, tatsächlich, dass wir jetzt nochmal einen neuen Reflexionsprozess darüber gehen als Elternteam an der Stelle, uns zu reflektieren, warum geben wir denn das Taschengeld eigentlich aus? Also was ist denn unser Gedanke, was ist unsere Zielsetzung hinter diesem Taschengeld? Und wenn wir dann nämlich darauf hinaus, also wenn wir dann nämlich darauf zurückkommen zu sagen, okay, wir geben dieses Taschengeld aus, damit sie in einem geschützten, kleinen, überschaubaren Rahmen üben können, wie Geld funktioniert. Und dass man eben aber Geld beispielsweise für bestimmte Dinge auch sparen muss und ne, dass Geld halt eben einfach auch immer damit verbunden ist, sich zu überlegen, okay, wie sieht denn der Rahmen drumherum aus? Also gibt es beispielsweise eine Ausgabe, die ich habe, weil ich ein besonderes Lego-Set beispielsweise haben will, auf die ich hinsparen muss und ich muss dann planen, wie viel Geld muss ich dafür irgendwie zur Seite legen, wenn genau das unser Ziel dahinter ist, dann haben wir gerade auch quasi wenig Recht, unsere Kinder da zu kritisieren. Weil dann tun unsere Kinder genau das, was sie tun sollen. Sie üben, mit dem Geld umzugehen. Und im Zweifelsfall festzustellen, dass ihr Geld halt gerade nicht reicht. So, ne? Wenn sie es halt im letzten Monat verprasst haben und dann im nächsten Monat aber das 30-Euro-Lego-Set haben wollen. So. Es hilft mir, also meine eigene Erfahrung hilft mir, meine Kinder dafür zu sensibilisieren, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie ihnen. Und dass meine Kinder zum Beispiel einfach auch jetzt schon ein sehr großes, ausgeprägtes soziales Gerechtigkeitsgefühl haben. Und auf der anderen Seite ist es für mich aber eben tatsächlich auch immer wieder die Situation, in der ich mich hinterfragen muss, warum tue ich die Dinge so, wie ich tue, wie ich sie tue.
Das ist eine Ebene. Dann ist ja aber auch das Elternsein, also es gibt ja auch ganz viele Statussymbole unter Eltern, also für die Eltern sich entscheiden, dass ihre Kinder sie vermeintlich brauchen. Das fängt ja beim Kinderwagen an und weiß nicht, bei Fahrrädern finde ich es zum Beispiel auch enorm, bei Kleidung natürlich auch, bei Hobbys, also sozusagen, ne, es gibt einfach so diese ja, Statussymbole von Elternschaft, könnte man vielleicht sagen. Oder du hast, glaube ich, auch mal einen Post dazu gemacht und in der Story thematisiert, die Brotdosen sozusagen als Statussymbol eigentlich. Ja, magst du da noch ein bisschen was zu sagen oder sensibilisieren? Weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass Eltern sich das bewusst machen, ja, wo sie überall ja letztendlich ihren Status kenntlich machen wollen, könnte man sagen, vielleicht, ne? Und da, was das natürlich mit Geld, aber auch mit Ausgrenzung zu tun hat.
Wir haben ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie sehr Elternschaft kapitalisiert ist und wie sehr wir tatsächlich die Qualität von Elternschaft und die Qualität von Kindheit an das Vorhandensein von Geld koppeln. Es gibt ja diese Woombikes. Na, das ist, ich weiß, das ist auch sehr Instagram inspiriert, gelten die ja mittlerweile als der heilige Gral fürs Fahrradfahren lernen. Und der Witz ist, ich habe dann bei irgendeiner Influencerin mal, da konnten meine Kinder beide schon Fahrrad fahren, da war das für mich eigentlich gar kein Thema mehr. Aber ich bin darin hängen geblieben, weil sie nämlich den Karton zu diesem Woombike gezeigt hat. Und auf diesem Karton steht Happy Childhood Inside. Also, ne, hier ist eine glückliche Kindheit drin. Und ich bin da echt dran hängen geblieben und habe mich ganz kurz wirklich echt arg aufgeregt, weil ich so dachte, es ist halt das Premium-Beispiel dafür, wie halt eben einfach auch Kapitalismus verstanden hat, dass wir Eltern so einen riesigen Anspruch darin haben, wie Kindheit zu sein hat und wie Elternschaft zu sein hat, dass wir bereit sind, Unmengen von Geld dafür auszugeben. Und Kapitalismus genau auf diese Angst, dass wir unseren Kindern nicht gut genug Dinge mitgeben oder dass wir die Kindheit unserer Kinder nicht gut genug gestalten, der Kapitalismus nutzt das so aus, der beutet diese Angst so aus, dass er das schamlos auf Kartons schreibt, so. Weil es ist halt nämlich tatsächlich so, dass wir mittlerweile eine Phase von Elternschaft erreicht haben, in der wir davon ausgehen, dass Menschen, die gute Eltern sind und die optimal sich um ihre Kinder kümmern wollen, auch das entsprechende Kleingeld da reinstecken. Und dann sind das die Woombikes, weil sie angeblich so leicht sind und man dafür mit viel, viel leichter Fahrradfahren lernen könnte. Also, Entschuldigung, wir haben alle Fahrräder, die zum Fahrradfahren lernen gebraucht wurden, haben wir gebraucht gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Und meine Kinder haben darauf genauso gut Fahrradfahren gelernt.
Ja.
Also, ich
Wir
glaube,
auch.
also, ne, ich glaube ganz im
Ja.
Ernst, ja, ich sehe die Vorteile eines leichten Aluminiumrahmens durchaus. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das eher was ist, wo man versucht, die Eltern zu befrieden, die dann diese Räder zwangsläufig die ersten Monate mehr durch die Gegend schleppen, als dass die Kinder darauf fahren.
Ja, und es ist ja auch
Aber es
interessant, dass du, was du sagst, dieses, man ist im Grunde erst ein gutes Elternteil, wenn man es seinem Kind so leicht wie möglich macht, zum Beispiel, ne? Oder also das Beste, was da ist, zur Verfügung stellt. Und wenn, also ich finde es wirklich interessant, wie das funktioniert, dass man sich sozusagen selber anzweifelt und fragt, müsste ich das, also, ne, auch, oder diese, die Prioritäten, die man da sozusagen setzt, ja, selber auf die Idee kommt, das in Frage zu stellen, auch wenn man eigentlich denkt, nee, also ich finde es eigentlich, also genau, mein Kind kann auch auf einem 15 € eBay-Kleinanzeigen-Fahrradfahren lernen und hat es nicht unbedingt deswegen so viel schwerer als andere Kinder. Also
aber
dieser Vergleich, das ist so krass auch
und
daran.
genau da liegt nämlich am Ende des Tages der Hund begraben, weil wir nämlich tatsächlich in diesem Bemühen, unseren Kindern die bestmöglichen Startvoraussetzungen mitzugeben, tatsächlich der Meinung sind, wir müssten unseren Kindern es so leicht wie möglich machen und dieses so leicht wie möglich machen, dabei aber völlig übersehen, dass das tatsächlich eine Frage des nötigen Kleingeldes ist. Also, dass die Eltern, die sich diese ganzen Dinge leisten können, wie Woombikes oder Wollwerkanzüge, ne, oder die sich das leisten können, morgens da zu stehen und haufenweise Sternchen aus Toastbrotscheiben auszustechen, dass die Eltern ihren Kindern es sowieso schon leicht machen, weil diese Kinder sozialisiert werden mit finanzieller Sicherheit. Und weil diese Kinder sozialisiert werden damit, dass sie sich vermutlich um die Klassenfahrt keine Gedanken machen müssen. Weil es für diese Kinder quasi vorprogrammiert ist, dass wenn sie studieren gehen wollen, dass sie sich das auch leisten können. Aber diese Reflexion findet bei vielen Eltern nicht statt, weil man uns tatsächlich mit Konsumgütern erschlägt auf dem Weg dahin und uns damit halt auch ständig dieses Gefühl gibt von, wenn ich meinen Kindern die optimalen Voraussetzungen mitgebe, will, dann muss ich das Geld auch investieren, dann muss es mir das Geld auch wert sein. Wir sind da sehr, 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 sehr krass unterwegs, dass wir tatsächlich quasi Elternschaft, die Qualität an Elternschaft aufgrund dessen messen oder anhand dessen messen, aus welchen Materialien die Sachen sind, was sie gekostet haben, wo wir sie gekauft haben.
Absolut. Und ich muss auch gerade denken, das ist ja das, was sich eigentlich fortsetzt, auch beim Thema Vereinbarkeit, dass da im Grunde wie ein blinder Fleck ist, dass es auch ein Privileg ist, eine gelingende Vereinbarkeit sozusagen zu leben, weil es meistens mit bezahlter Unterstützung zusammenhängt. Und plus, es gibt noch dieses Narrativ, ihr müsst es nur genug wollen, euch genug anstrengen, dann kriegt ihr das schon alles hin. Also inwieweit ist Vereinbarkeit ja auch sozusagen ein Privileg, was mit ja Geld zu tun hat?
Wir müssen an der Stelle einfach mal festhalten, dass diese ganze Vereinbarkeits- und Gleichstellungsdiskussion, wie wir sie führen, wie sie geprägt wird auf Instagram, in den klassischen Medien, über die ganzen Interessenverbände hinweg, dass das von Grund auf eine absolut privilegienblinde Diskussion ist und dass diese Forderung von Frauen müssen auch Vollzeit arbeiten gehen können und dann erst ist Gleichstellung wirklich erreicht. Also dass diese Forderung und die Diskussion dahinter von vornherein eine völlig privilegienblinde und klassenblinde Diskussion ist, weil armutsbetroffene und prekär beschäftigte Frauen, Mütter aus der unteren Klasse, arbeiten schon immer neben ihrer Elternschaft. Die haben schon immer ein Vereinbarkeitsproblem. Und bei denen ist halt tatsächlich, also die Forderung nach Vollzeitarbeit als feministische Forderung so in den Raum zu stellen, ist inhärent klassenblind, weil Frauen der unteren Klasse schon immer neben ihrer Mutterschaft arbeiten gehen müssen. Und da jetzt tatsächlich quasi die großen feministischen Errungenschaften dran festzumachen, sagt sehr, sehr viel darüber aus, dass ich mich offensichtlich sehr, sehr lange nur in einer sehr, sehr bestimmten Blase bewegt habe. Und das ist etwas, was mich einfach auch immer unfassbar ärgert, weil ich dann so denke, ganz ehrlich, Leute, also am Ende Vereinbarkeitslösungen dann nämlich eben tatsächlich auch beispielsweise über Nannies und Thermomixe und Au-pairs zu regeln. Das ist so klassen- und privilegienblind, dass ich manchmal wirklich einfach schon so wütend werde, dass ich keine Worte mehr dafür habe. Weil am Ende des Tages sind das auch unfassbar individualistische Lösungen. Und Frauen aus der unteren Klasse mussten diese Probleme immer schon bewältigen und die haben die meistens im Verbund bewältigt. Also zum einen sind das in der Regel Kinder, die relativ früh Schlüsselkinder waren, die relativ früh selbstständig werden mussten, die damit aber auch sehr gut groß geworden sind. Und zum anderen sind das dann aber eben tatsächlich einfach auch Lösungen, die im Verbund geschaffen wurden, in Zusammenarbeit mit, also fairerweise muss man sagen, mit der eigenen Mutter, mit der eigenen Schwiegermutter. Also, ne, wir haben da durchaus ein Problem, dass das eine sehr genderspezifische Problematik ist. Das ist über alle Klassen hinweg die gleiche Situation. Aber Frauen aus der unteren Klasse mussten da immer schon tatsächlich sich auf die Gemeinschaft verlassen und sich Hilfe in der Gemeinschaft suchen, um dieses Problem überhaupt bewältigen zu können. Das ist nichts, was irgendwelche Akademikerinnen plötzlich für sich neu, also plötzlich neu erfunden haben. Diese Problematik ist so alt, wie es, also die Problematik ist so alt wie die Arbeiterklasse an sich. Es ist tatsächlich, gibt es da in diesem ganzen Diskurs unfassbar viele blinde Flecken, einfach aufgrund dessen, dass die Leute für sich nicht reflektieren, dass A, die Probleme, die sie haben, daraus entstehen, dass sie Geld haben. Ne? Also, weil, wenn ich überhaupt darüber verhandeln muss, wie ich die Voraussetzungen schaffen kann, dass ich überhaupt mehr als Teilzeit arbeiten gehen kann, heißt das ja, da ist jemand in diesem Haushalt, der von vornherein genug Geld nach Hause bringt, dass ein Einkommen für die Familie in der Theorie reicht. Oder dass anderthalb Einkommen für die Familie reicht. Dieses Privileg haben Menschen aus der unteren Klasse gar nicht. Sondern die Putzkraft, die wir morgens in der Kita antreffen, wenn sie nicht alleinerziehend ist, dann geht sie vor allen Dingen deshalb Vollzeit als Putzkraft in die Kita oder Dreiviertelstelle in die Kita, weil ihr das Einkommen ihres Partners oder ihrer Partnerin halt gar nicht alleine für die Familie reicht. So.
Ja.
Menschen, die in Niedriglohnjobs arbeiten, gehen in der Regel, also da gehen in der Regel immer beide Elternteile arbeiten, weil ein Einkommen gar nicht für die ganze Familie reicht. So, und alleine das schon zu reflektieren, wäre halt bitte schon mal ein erster Schritt, um diese ganze Diskussion mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und da ist dann auch diese Elterngeldkappungsdiskussion, wie wir sie 2023 hatten. Also Entschuldigung, aber wenn mir da Leute mit 150.000 Euro zu versteuernem Einkommen oder mit, in dem Fall ja, dann 170.000 Euro zu versteuernem Einkommen beispielsweise, ne, weil die Kappungsgrenze ja bei 150.000 Euro lag, erklären wollen, dass wenn sie plötzlich nur noch von der Hälfte ihres Geldes leben müssten, sie sich Kinder nicht mehr leisten könnten. Also Entschuldigung, aber wie habe ich denn dann meine beiden Kinder großgekriegt? Weil meine erste Steuererklärung nach dem ersten Elterngeld, da hat mir mein Steuerberater gesagt, ihr wisst aber schon, dass ihr unter der Armutsgrenze lebt, oder? Also da haben wir so wenig Geld zu zweit verdient, dass wir offiziell unter der Armutsgrenze lagen. Das sind halt verschiedene Faktoren, die da einfach zusammenspielen. Zum einen merkst du, dass die Leute tatsächlich den Lebensstandard, den sie haben, für völlig selbstverständlich halten. Also die Leute sind dann davon, gehen davon aus, dass sie ein geburtsgegebenes Recht darauf haben, zwei Autos, zwei Urlaube und die dicke, fette, mindestens 500.000 Euro teure Immobilie zu besitzen. Weil ich verstehe das. Ich verstehe das, wenn du ein Haus, wenn du als Doppelverdienerpärchen, wo du ja beide, wo beide sehr, sehr viel Geld verdienen, wenn sie 170.000 Euro zu versteuern, das Einkommen haben beispielsweise, oder wo einer unfassbar viel Geld verdient und die andere Hälfte dann halt noch so ein bisschen, da liegt der Hund für mich dann mal an anderer Stelle begraben, aber wenn ich halt als Paar so viel Geld habe und dass ich dann hingehe und mir dann eine Immobilie finanziere und da eine sehr hohe Kreditkartenrate habe, weil ich ja eben davon ausgehe, dass ich diese 170.000 Euro zu versteuerndes Einkommen habe, um das zu bedienen. Wenn mir da plötzlich die Hälfte des Geldes fehlt, ja, verstehe ich, dass das scheiße ist. Ich verstehe, dass man dann in ein Problem kommt, weil man diese Kreditkarte ja auf völlig anderen Bedingungen, Kreditrate ja auf völlig anderen Bedingungen kalkuliert hat. Aber Entschuldigung, das Elterngeld ist nicht dafür da, dir deinen eigenen Lebensstandard an der Stelle zu finanzieren, der wirklich weit über dem liegt, was der Durchschnitt hat. Ja. Dafür ist das Elterngeld nicht da.
Ja, ja.
So, und es wird ja, und das ist ja der Clou ist, wir nehmen das an anderer Stelle ja völlig selbstverständlich hin. Ganz ehrlich, wir haben zweimal von 300 Euro Elterngeld gelebt. Ich habe zweimal nur 300 Euro Elterngeld bekommen. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Aber da hat auch keiner protestiert. Sondern wenn ich das dann anmerke, dann wird mir entgegengehalten, ja, das Elterngeld ist ja auch nicht dafür da, um deine Existenz zu finanzieren. Ja, warum glauben dann aber dann diese Lobbypaare oder diese Lobbymütter, die dann da große Petitionen und Kampagnen gestartet haben, als es um die Kappung des Elterngeldes für 150.000 Euro und mehr ging, warum haben die denn dann plötzlich so getan, als ob sie ein Geburtsrecht darauf hätten, dass das Elterngeld ihnen ihre Immobilienkreditrate bezahlt? Und da merkst du, wie schräg das Gefälle da ist. Da merkst du, wie schräg einfach auch diese Machtfrage dahinter ist. Das diese sehr privilegierten Eltern davon ausgehen, sie haben inhärent ein Recht, weil sie wären ja vermeintlich Leistungsträger. Das heißt, sie hätten inhärent ein Recht darauf, dass das System ihren Lebensunterhalt finanziert. Aber die Leute, die tatsächlich Leistungsträger sind, die unsere Kitas putzen, die unsere Büroräume putzen, die unsere Menschen, die unsere Großeltern pflegen, die uns, die unsere Kinder tagtäglich betreuen, bei denen gehen wir im Zweifelsfall davon aus, dass das völlig okay ist, wenn die nur 300 Euro Elterngeld im Monat haben. Es ist völlig absurd. Es ist halt natürlich einfach auch, oder was heißt natürlich, aber es ist halt einfach auch ein Ergebnis dessen, dass wir dieses jeder ist sich selbst der Nächste so sehr verinnerlicht haben, dass wir tatsächlich uns auch sehr, sehr schwer tun, gesellschaftliche Solidarität zu entwickeln. So, sondern man immer erstmal zuerst guckt, dass man die eigenen Schäfchen ins Trockene kriegt. Und da merkst du tatsächlich, dass auch gerade in solchen Diskussionen merkst du, dass die Eltern, die wissen, wie es ist, wenn das Geld knapp ist, die wissen, wie es ist, wenn man sich ständig Sorgen machen muss darum, dass es reicht. Das sind die Ersten, die sich tatsächlich um andere Leute kümmern, die andere Leute irgendwie unterstützen, die als Erstes da stehen und die anbieten, beispielsweise den Kind mittags mit nach Hause zu nehmen, wenn die Kita früher schließt. Weil die wissen, wie krass angewiesen man darauf ist, dass wir als Eltern zusammenhalten, weil die wissen, wie krass angewiesen man auf gesellschaftliche Solidarität ist, dass sie die Ersten sind, die das wieder zurückgeben. Da gibt es tatsächlich auch witzigerweise Studien oder Daten zu, dass, also es wird erhoben, wie viel anteilig von deinem Haushaltseinkommen verschiedene Einkommensklassen halt so spenden im Laufe des Jahres. Und da gibt es Daten, die zeigen, dass in Relation zu ihrem Haushaltseinkommen armutsbetroffene oder sehr prekär lebende Haushalte doppelt so viel anteilig spenden als Menschen mit sehr, sehr viel Geld.
Ja, ich habe noch eigentlich relativ viele Fragen hier, aber ich glaube, aus Zeitgründen müssen wir zum Ende kommen. Und zwar möchte ich auf jeden Fall mit diesem Thema Solidarität abschließen, weil ich es so wichtig finde. Du schreibst ja auch, dass die Veränderung eben in uns beginnt. Und die Sensibilisierung dafür ist sicherlich ein wichtiger erster Schritt. Vielleicht können wir es aber auch ganz praktisch machen, wenn wir uns vorstellen, wir sind Kita-Elternvertreterin oder in der Schule Elternvertreterin oder so, und es gibt sozusagen diese gängigen Dinge wie feste Geschenke und so weiter zu organisieren. Wie kann ich da solidarisch mit von Armut betroffenen Familien sein, die mitdenken? Oder vielleicht hast du auch noch ein anderes praktisches Beispiel, wo du denkst, da haben wir noch mehr, ne? Können wir noch mal mit erreichen, aber vielleicht, ne, wäre das eine gute Ebene, wo wir noch mal oder wo du noch ein, zwei Impulse geben kannst, wie wir solidarisch sein können.
Ganz grundsätzlich fängt das ja schon mal an, in diesem Kontext von Kita und Schule mich zu fragen, wie viel muss da wirklich sein? Muss ich wirklich, wenn mein Kind Geburtstag hat, die riesige Süßigkeitentüte für jedes Kind packen und damit dadurch, dass dann ja jede Familie sich im Zugzwang sieht, das zu wiederholen, einen wirtschaftlichen Standard setzen, einen Ausgabenstandard setzen, mit dem armutsbetroffene Familien gar nicht mithalten können? Und aber auch eben bei solchen Sachen wie Klassenfesten, Geschenken für Lehrkräfte oder etc. pp., auch da mich zu fragen, wie viel muss denn davon wirklich sein? Also nur mal so zur Info, aber in den meisten Bundesländern ist das beispielsweise so, dass Lehrkräfte gar nicht Geschenke teurer als 10 Euro gar nicht annehmen dürfen. So, ne? Bei 20 Kindern in der Klasse komme ich bei 50 Cent auf pro Familie, die Lehrkraft überhaupt annehmen darf. Da muss ich nicht von jeder Familie 5 oder 10 Euro einsammeln, um irgendein Geburtstagsgeschenk an die Lehrkraft zu machen. Das, also, ist rechtlich gar nicht erlaubt. Und es ist halt einfach auch Geld, das ich gerade armutsbetroffene Familien nicht abknüpfen muss. Das muss nicht sein. Ne? Oder eben einfach auch zu sagen, okay, wenn wir die Klassenkasse machen, viele Familien neigen dann dazu, wenn das koordiniert wird, zu sagen, ach komm, wenn wir daraus auch Ausflüge und so bezahlen, dann packt doch gleich jeder irgendwie 20, 25, 30 Euro rein, dann ist das alles irgendwie abgedeckt. Ja, der Clou ist aber, gerade Gelder für Ausflüge, für Klassenfahrten können armutsbetroffene Familien im Leistungsbezug über das Bildungs- und Teilhabepaket einzeln beantragen. Das heißt, wenn die Gelder für Ausflüge etc. pp. Einzeln eingesammelt und einzeln abgerechnet werden, dann kriegen diese Familien das Geld tatsächlich vom Amt wieder. Wenn ich das aber jetzt vorab alles in der Klassenkasse einsammle, Klassenkasse ist nicht BOT-fähig. Das kann vom Bildungs- und Teilhabepaket nicht bezahlt werden. Das heißt, die Familien bleiben selber auf diesem Geld sitzen, dass sie im Zweifelsfall ja aber bei 20, 30, 35 Euro, das sind für viele armutsbetroffene Familien, ist das mindestens ein Wocheneinkauf, der dann fehlt. Wenn es dann überhaupt reicht für den Wocheneinkauf. Bei der aktuellen Inflation ist das ja auch schon längst nicht mehr so. Das heißt, da tatsächlich einfach auch eben nicht von meinem eigenen Standard her zu denken, sondern mich zu fragen, okay, wenn ich jetzt von der am wenigsten privilegierten Familie ausgehe, was wäre denn so meine Schmerzgrenze? Wenn ich jetzt plötzlich von 300 Euro im Monat leben müsste, was wäre meine Schmerzgrenze, wie viel Geld ich für sowas ausgeben könnte? Und diesen Betrag zum Standard zu machen, statt zu sagen, ach komm, 10 Euro hat doch jeder mal eben. Das ist bei uns auch, in beiden Klassenkassen, da hieß es, 10 Euro hat doch jede Familie mal eben über. Ja, nee, Entschuldigung, aber die Familie des Kindes, das noch nicht mal Deutsch spricht, weil sie gerade frisch aus der Ukraine geflohen sind, die haben diese 10 Euro gerade nicht, weil die kriegen gerade maximal den Basissatz vom Jobcenter. Und das ist halt tatsächlich was, sich eben nicht diesen Selbstverständlichkeiten, die für den eigenen Lebensstandard gelten, so hinzugeben oder sich darauf zu verlassen, sondern tatsächlich zu fragen, okay, wie können wir denn hier mit möglichst wenig finanziellem Aufwand das Ziel erreichen, das wir dahinter erreichen wollen? So, ganz ehrlich, so eine Lehrkraft freut sich am Ende des Tages auch über eine Tüte Haribo.
Ich danke dir für das Lautsein zu diesem Thema und ja, dass du dich dafür einsetzt und empfehle allen, dein Buch zu lesen, Das Gefühl von Armut. Ja, gerade die da vielleicht auch ein bisschen mehr politisch aktiv sein wollen, ne? Also und ja, sei es eben in dieser Elternvertreterin-Form und einfach in ihrem persönlichen Engagement. Ja, ich halte es für sehr wichtig, da sensibel zu sein und auch wirklich eine Chance, sich wirklich durch das Kinder haben und die Kontakte, die Kinder haben, also ne, die man darüber auch hat oder bekommt, die vielleicht vorher gar nicht da waren, die Einblicke, was Schule und Kita betrifft, dass man das einfach nutzt, mitzulernen und sich sozusagen gemeinsam zu sensibilisieren. Ja, danke für deine Zeit. Ja, alles Gute.
Ich danke dir für die Einladung, Hanna. Alles Gute.
Ja, ich hoffe, das war eine anregende und inspirierende Folge für dich und ich möchte dir Kelseys Buch wirklich nochmal sehr ans Herz legen. Es ist toll geschrieben, es ist berührend, es ist aufwühlend und ja, es macht einfach viel mit einem und regt zum Nachdenken an. Sicherlich auch ein gutes Geschenk. Ja, und dann nochmal der Reminder, schreib gerne jetzt eine Referenz oder einen Kommentar, um diesen Podcast zu unterstützen. In den Shownotes findest du noch den Link zu meinem Newsletter und auch den Link zu meiner Feminist Motherhood Community. Da kannst du 2 Wochen kostenlos schnuppern und dazukommen, wenn du Lust hast, dich mit gleichgesinnten Müttern zum Beispiel über die Themen des Podcasts auszutauschen. Viele liebe Grüße zu dir und bis zur neuen Folge.